Israel will Gaza einnehmen. Das israelische Sicherheitskabinett hat diesem Schritt zugestimmt. Es kursieren auch bereits Ideen für eine Übergangsregierung in Gaza. Gleichzeitig laufen Gespräche über die Freilassung der Geiseln in der Hand der Hamas und am Wochenende wurden weitere Beschüsse von Außenbezirken von Gaza gemeldet. Innerhalb Israels scheint die Stimmung über das aktuelle Vorgehen der Regierung allerdings gespalten. Über die aktuelle Lage im Nahen Osten spreche ich nun mit Pierre Heumann, unserem Korrespondenten in Israel. Hallo Pierre.
Hallo Stefan.
Pierre, was ist es denn nun ganz genau, was Benjamin Netanyahu in Gaza beabsichtigt? Man weiß, Gaza soll eingenommen werden, das ist ein großes Wort. Es laufen Vorbereitungsarbeiten, aber es ist ein bisschen unklar, wie das aussehen soll. Sind diese Pläne genauer bekannt?
Diese Pläne sind eigentlich nicht genauer bekannt. Man will ja auch dem Feind keine Informationen liefern, damit er sich darauf einstellen kann und einen Gegenschlag vorbereiten kann. Bekannt ist vorderhand, dass Anfang September etwa 60.000 Reservisten eingezogen werden sollen. Das bedeutet eine weitere Belastung für die Leute, die bereits jetzt anderthalb und mehr Jahre im Gazastreifen sind. Diese Zahl kann auf 100.000 erhöht werden, wenn es denn nötig sein wird. Das Ziel von Netanyahu ist also die Stadt Gaza einnehmen, weil das ist quasi die letzte Bastion der Hamas. Die Bevölkerung soll evakuiert werden. Das sind 1,5 Millionen Menschen. Aber Militärwissenschaftler wissen aus Erfahrung, dass nicht alle jeweils gehen bei solchen Evakuierungsbefehlen, sondern dass etwa 100.000 bleiben. Und es ist unklar, was mit diesen 100.000 geschehen soll. Da gibt es verschiedene Ideen. Die eine Idee sagt, na, wenn sie bleiben, sind sie selber schuld und müssen mit dem Schlimmsten rechnen. Andere sprechen von einer Zwangsevakuation. Die Frage ist, wohin? Das ist aus israelischer Sicht völlig klar. Die sollen in den Süden gehen, wo schon mehrere hunderttausend Palästinenser in Zeltstädten leben. Also das Ganze ist eine ziemlich waghalsige Angelegenheit. Gleichzeitig müssen die Soldaten der Armee mit einem harten Widerstand der Hamas in Gaza rechnen. Das sind Guerillatruppen, 3 bis 5 Hamas-Leute, die eigentlich nur darauf warten, dass die Israelis einmarschieren, um sie umzubringen, letztlich mit Minen, mit verminten Eingängen. Das ist so das militärische Szenario.
Die Willensbekundung ist also da. Du beschreibst das aber als nicht unbedingt gerade einen Spaziergang, aber so ein bisschen militärstrategisch gesprochen. Wenn Israel die Stadt Gaza einnehmen will, dann wird sie das früher oder später auch können. Oder wie ist da die allgemeine Beurteilung?
Netanyahu lässt durchblicken, dass das ein Druckmittel auf die Hamas sei, damit sie quasi von sich aus die Geiseln herausgibt und sich zur Entwaffnung Hand bietet. Das ist nicht ganz klar, ob das Angebot wirklich ernst gemeint ist oder ob das einfach eine Beschönigungstaktik ist oder eine Vernebelungstaktik, um seine Absichten ein bisschen in ein besseres Licht zu rücken. Tatsache ist, dass ein Vorschlag der Hamas auf dem Tisch liegt. Dieser Vorschlag sieht vor 60 Tage Waffenruhe und Rückgabe von Geiseln, aber nicht von allen Geiseln. Und diesen Teilvorschlag der Hamas, also Teilvorschlag, weil eben nicht alle Geiseln zurückkommen, diesen Teilvorschlag hat Netanyahu vor einigen Wochen akzeptiert, dann hat aber die Hamas abgelehnt. Und jetzt ist ihm das nicht mehr genug. Er will eine vollkommene Herausgabe der 50 Geiseln, von denen allerdings vermutlich 20 oder noch weniger nur noch am Leben sind. Das ist Urban Warfare, das ist ein sehr heißes Gelände für die Armee. Das Ganze könnte sich über Monate hinziehen, also die Eroberung von Gaza statt.
Zumindest in unseren Breitengraden wird kolportiert, dass es bezüglich diesen Einnahmeplänen eine gewisse Skepsis gibt bei der israelischen Bevölkerung, aber auch bei der Armee, die dann natürlich ja diejenige ist, die direkt betroffen ist. Wie sieht denn die Lage vor Ort wirklich aus? Wie werden diese Einnahmepläne diskutiert?
Die werden gemischt diskutiert und auch in der Armee gibt es eine große Skepsis. Die Skepsis bezieht sich erstens auf das Risiko, dass die Geiseln gefährdet sind, wenn die Armee einmarschiert, wenn die Armee in Gaza City kämpft. Es ist durchaus damit zu rechnen und die Hamas hat auch damit gedroht, dass sie Geiseln umbringen, wenn sich Soldaten der israelischen Armee dem Versteck nähern. Diese Drohung ist durchaus ernst zu nehmen. Es gibt auch Schätzungen, Vermutungen, Befürchtungen, dass sehr viele israelische Opfer zu beklagen sein werden. Denn dieser Krieg findet in einem umbauten Raum statt, wo sich die Hamas darauf vorbereitet hat, mit Minen zum Beispiel oder mit Scharfschützen, die vorrückenden Israelis zu töten, zu hindern, weiterzugehen. Die Armee ist nach fast 2 Jahren Krieg im Gazastreifen am Anschlag. Die Reservisten haben zum Teil 1 Jahr, 1,5 Jahre Dienst geleistet. Das führt zu Ermüdungserscheinungen, zu Zerschleißerscheinungen. Auch das Material, das sie einsetzen, ist schlecht gewartet, weil schlicht keine Zeit war, um das Material zu warten. Deutschland droht damit, die Kriegsmaterialexporte nach Israel einzustellen. Das wäre auch für die Panzer vor allem ein Problem, denn aus Deutschland kommen Ersatzteile für die Panzer. Das heißt also, die ganze Ausgangslage ist für die israelische Armee ein sehr riskantes Vorhaben.
Unabhängig von diesen Einnahmeplänen ist es ja immer wieder ein großes Thema, wie es um die Versorgung von Gaza bestellt ist. Eine Initiative für Ernährungssicherheit hat für Teile von Nordgaza eine Hungersnot ausgerufen. Vor allem das Leben von Kindern sei bedroht. Was ist von solchen Berichten zu halten und wie sieht die Versorgungslage in Gaza ganz allgemein aus?
Dieser Bericht der UNO-nahen Organisation, wonach eine Hungersnot droht oder schon ausgebrochen ist. Ich habe meine Zweifel, dass der objektiv zustande gekommen ist. Meine Zweifel beruhen auf folgenden Gründen. Dieses sogenannte integrierte Phasensystem zur Ernährungssicherheit oder IPC, das soll die Ernährungssicherheit oder die Ernährungsunsicherheit messen. Und da gibt es 5 Stufen. Die erste ist, wenn alles okay ist. Und die letzte Stufe ist eben Food Insecurity, also Hungersnot. Und meine Zweifel gründen auf folgenden Gründen. Erstens hat die Organisation, die dieses IPC gemacht hat, die Kriterien, die üblicherweise gelten, verschärft für Gaza. Üblicherweise sagt man, okay, also wenn 30% der Kinder Hunger haben, dann besteht eine Krise. In diesem Fall hat man das Kriterium auf 15% reduziert. Also es ist ein viel schärferer Blick auf die Versorgungslage. Das Urteil des IPC stützt sich auf Prognosen und nicht wie sonst auf Fakten oder auf Opferzahlen, auf Sterbezahlen. Das führt zu einer großen Unsicherheit und man könnte sagen, das sieht ein bisschen nach Propaganda aus, aber das ist eine Vermutung, ich kann das nicht beweisen. Zudem sind auf Bildern, die zirkulieren, zwar schon ausgehungerte Kinder, aber auf einem Bild zum Beispiel sieht man, eine Mutter, die dieses ausgehungerte Kind hält, und diese Mutter sieht überhaupt nicht ausgehungert aus, was Zweifel an der Echtheit dieser Szene aufkommen lässt. Zudem gibt es immer wieder Berichte, wonach die Kinder eigentlich eine andere Krankheit haben als an Hunger leiden. Also aktuelles Beispiel gestern auf dem Daily Mirror. Da wurde ein 3-jähriger Knabe mit dem Namen Karim Muammar gezeigt, der wirklich ausgemergelt aussieht, aber die Israelis haben nachher palästinensische medizinische Dokumente gefunden, wonach dieses Kind eine genetische Erkrankung hat, die zu Muskelschwäche führt. Deshalb bestehen da aus meiner Sicht ernsthafte Zweifel, ob die Versorgungslage wirklich so dramatisch ist, wie sie im Bericht dargestellt werden. Zudem noch, das ist quasi auf einen der Autoren bezogen, Andrew Steele, das ist ein bekannter Israel-Kritiker, der hat schon einige Monate nach Beginn des Kriegs von einem Genozid gesprochen. Er hat auch schon die Houthi-Raketenangriffe gegen Israel damit gerechtfertigt, dass die Houthis eben diesen Genozid, wie er sagt, stoppen möchten. Also die Identität des Autors und die Einstellung des Autors lassen auch Zweifel an der Objektivität des Berichts aufkommen.
Unabhängig von Definition, Hungersnot oder nicht, ist ja klar, es braucht eine Versorgung mit Lebensmitteln und da entzündet sich immer wieder eine heftige Debatte darüber, ob die Hilfe wirklich gar nicht rein darf, ob Israel das verhindert oder ob die Versorgung zwar klappt, aber danach geschieht irgendetwas in Gaza. Wie sieht das aus deiner Beurteilung aus?
Es haben in der letzten Woche etwa 104 NGOs den Israelis vorgeworfen, die Lieferungen, die sie nach Gaza bringen möchten, nicht reinzulassen. Dazu ist Folgendes zu sagen, ein großer Teil dieser NGOs hat die Voraussetzungen für den Import dieser Lebensmittel nicht erfüllt. Und zu den Bedingungen, die die Israelis stellen, meiner Ansicht nach kann man dafür Verständnis haben, die wollen erstens wissen, wer da kommt. Also sie wollen verhindern, dass sich da Terroristen einschmuggeln zum Beispiel, und sie wollen wissen, was geliefert wird, damit nicht im Versteckten noch irgendwelche Waffen oder zum Beispiel Granaten mit hereingeschmuggelt werden. Und weil diese Gesuche nicht gestellt wurden, erhielten die NGOs keine entsprechende Bewilligung. Zudem muss man sagen, und das ist aufgrund von Videodokumenten ziemlich gut belegt, dass die Güter, die trotzdem hereinkommen, dass die von der Hamas oder von kriminellen Banden gestohlen werden und dann auf dem Schwarzmarkt verkauft werden. Da gibt es zahlreiche Belege dafür, dass das so läuft. Und es gibt auch Aussagen von Palästinensern in Gaza, die sagen, die Hamas lagert die Hilfsgüter und verkauft sie dann auf dem Schwarzmarkt und bereichert sich daran.
Ein weiterer Punkt, auf den natürlich gerade Journalisten etwas sensibel reagieren, es gibt immer wieder Meldungen darüber, dass in Gaza Reporter ums Leben kommen, was natürlich auch in einem Krieg nicht vorkommen darf. Wie sieht es damit aus? Was passiert da genau?
Die Frage ist, was ein Reporter ist. Man muss wissen, dass die Reporter im Gazastreifen für die Hamas eigentlich eine der wirksamsten PR-Maschinerien darstellen, indem sie eben das berichten, was sie von der Hamas vorgesetzt bekommen, aus dem Hamas-Gesundheitsministerium zum Beispiel die Todeszahlen oder wieder aus dem Hamas-Gesundheitsministerium den Zustand in den Kliniken und in den Spitälern. Deshalb, das ist jetzt die Begründung der Israelis, wenn ein Reporter eng mit der Hamas zusammenarbeitet, gilt er als Terrorist und wird wie ein richtiger Hamas-Kommandant behandelt oder muss quasi damit rechnen, dass er gezielt getötet wird.
Unser Israel-Korrespondent Pia Heumann zur aktuellen Lage in Israel und Gaza. Vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank auch und schönen Tag.